predige über Johannes Kapitel 15, Vers 9 bis 14. Wie mich der Vater geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Frage, was ist die größte Macht in der Welt? Die Antwort kann verschieden sein, je nachdem, wo man politisch steht oder denkt. Manche denkt Russland, ein anderer vielleicht Amerika. Jemand sagt die Atombombe, ein anderer meint die Astrologie. Die größte Macht, die die Bibel kennt, ist die Liebe. Von ihr heißt es in 1. Korinther 13, Vers 8, dass sie niemals aufhört. Alle anderen Mächte werden irgendwann zusammenbrechen, werden zu Ende sein, während die Liebe niemals aufhört. Der letzte Wunsch, den Jesus seinen Jüngern mitgab vor seinem Tod, denn dieser Abschnitt hier in Johannes 15, den ich gerade vorlas, ist in der Nacht gesagt worden, ehe Jesus dann gefangen genommen wurde und am nächsten Tag gekreuzigt wurde. Der letzte Wunsch an seine Jünger war der, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot für euch. Ich denke, dass jeder von uns den Wunsch hat, geliebt zu werden und auch Liebe zu üben. Die Frage ist natürlich, wie das aussieht im Leben. Schön wäre es, wenn ich sagen könnte, werdet so wie ich, aber das kann ich nicht sagen, weil mein Leben nicht immer ein Vorbild ist. Ich sehe es mehr so, wenn ich einen Stab habe, der so auch einige Krümmung hat und ich lege einen geraden Stab daneben, dann sehe ich den Unterschied. Und ich möchte einfach in dieser Predigt hier versuchen, einen geraden Stab neben ihr und mein Leben zu legen, zwar diesen Stab der Liebe, sodass man auch die Unterschiede sieht, aber auch sieht, was Liebe sein könnte. 1. Korinther 13, Vers 4 heißt es als erstes, die Liebe ist langmütig. Wörtlich übersetzt könnte man auch sagen, die Liebe hat großen Mut. Da steht nämlich das Wort makros und das heißt groß. Sie hat großen Mut, das heißt, sie denkt konstruktiv. Da lasse ich ein gutes Zitat. Da sagte jemand, niemand kann leben, ohne Schulden zu machen. Niemand sollte leben, ohne Kredit zu geben. Niemand kann leben, ohne Schulden zu machen. Niemand sollte leben, ohne Kredit zu geben. Gedacht ist sicher nicht an das Geld, sondern auch ein Stück Kredit an Vertrauen. Jesus gab nun als Maßstab an und sagte, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, der Maßstab für die Liebe ist seine Liebe. Und wenn er sagt, mein Gebot, was ihr befolgen sollt, dann ist es ja dieses Liebesgebot. Überlegen wir einmal, wie waren denn seine Jünger, die er geliebt hat, mit Ausdauer? Als er ihnen sagte, er würde jetzt in Jerusalem sterben, hatten sie gerade so ein Streitgespräch, wer von ihnen wohl der Größte sei, wer sich geistlich am besten profiliert hatte bisher. Und dann kamen sie durch eine Stadt der Samaritaner und da die Jesus nicht aufnahmen, wollten sie Feuer vom Himmel fallen lassen. In Ungeduld und unbeherrscht sein. Als Jesus sie später aufforderte, mit ihm zu beten, schliefen sie ein, aus Furcht. Als er mit ihnen über seinen Weg sprach, haben sie diesen Weg nicht verstanden. In einem theologischen Unverständnis blieb eine ziemliche Distanz zwischen ihnen. Und diese Jünger hat er geliebt mit Beharrlichkeit. Das heißt, er blieb bei ihnen, obwohl sie vieles von ihm nicht verstanden haben. Der größte Teil der Liebe ist offensichtlich Ausdauer. Wie sieht es in der Gemeinde aus? Er sagt ja hier, dass seinen Jüngern und die Jünger bilden ja später die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Stätte der Liebe, der Freude und der Einheit. Sie ist ein Hort der Friedensbewegung Gottes. Sie ist die Bibel, die die ganze Welt liest, weil sie ja die eigentliche Bibel nicht kennt. Und in der Bibel der Gemeinde liest jeder etwas über die Liebe Gottes. Stimmt das, was ich eben gesagt habe? Ich denke, dass das die biblische Theorie ist, eigentlich das, was die Gemeinde sein könnte oder auch sein sollte. Aber in Wirklichkeit sieht es manchmal ganz anders aus. Ich habe mir einfach so einen kleinen Scherz erlaubt, den Sie verstehen werden. Ich habe mal verschiedene Brillen mitgebracht. Wenn ich diese Brille aufsetze und Sie ansehe, sozusagen meine Optik verändere, sehen Sie alle ganz gut aus. Ein bisschen erholt, Hautfarbe ist ganz angenehm. Ich würde sagen, also die Leute hier, diese Christen in Obertshausen, die scheinen geistlich ganz fit zu sein. Die machen alle einen ganz gesunden Eindruck. Aber ich habe da noch so eine Brille von meiner Großmutter. Ich meine, es sieht ein bisschen lustig aus, aber das macht ja nichts. Schauen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute hier alle ganz blass sind. Die sind geistlich, scheinen sie alle irgendwie ungesund, so ein bisschen krank. Die machen alle so einen mickrigen Eindruck. Also die Christen hier in Obertshausen, die scheinen doch ziemlich viele Probleme zu haben, wenn ich die so sehe. So ein bisschen bleich. Dann habe ich noch eine Brille, die habe ich meiner Frau geklaut. Wenn ich sie dadurch ansehe, sind sie eigentlich alle so ein bisschen verschwommen. So dieses geistliche Leben in Obertshausen scheint doch ziemlich verschwommen und wischiwaschi zu sein. So nichts Genaues weiß man nicht. Ich meine, am besten sehe ich sie natürlich ohne Brille, da sehe ich sie nämlich so, wie sie wirklich sind. Es ist erstaunlich, ein Hauptproblem unter Christen ist oft die Frage, durch welche Brille schaue ich die eigentlich an? Was habe ich da so für einen Filter vorgeschaltet, für ein Verständnismuster schon dazwischen geschaltet, um die anzusehen? Und je nachdem, was ich für eine Brille habe, werde ich ganz verschieden die Leute beurteilen, auch ganz verschieden für sie oder gegen sie beten, je nachdem, wie das aussieht. Es ist schön, wenn Jesus uns hilft, unsere Optik zu verändern und wenn er uns vielleicht helfen kann, einen Teil dieser Brillen zumindest abzulegen. Hilf mir, Christen so zu sehen, wie du sie siehst. Es ist wichtig, dass Christen eine dreifache Hingabe vollziehen. Einmal eine Hingabe an Jesus, dann eine Hingabe an seine Gemeinde und dann eine Hingabe an die Welt. Ich wiederhole das. Es ist wichtig, dass Christen eine dreifache Hingabe vollziehen. Eine Hingabe an Jesus, eine Hingabe an seine Gemeinde und eine Hingabe an die Welt. Ich lasse ein Zitat, das mir gut gefiel. Da sagt jemand, niemand ist eine Insel, die ganz für sich allein existiert. Jeder ist ein Teil des Kontinents. Niemand ist eine Insel, die ganz für sich allein existiert. Jeder ist ein Teil des Kontinents. Für uns würde das zum Beispiel bedeuten, für jeden, der hier ist, dass er sich nicht nur als Kirchgänger versteht, der also heute hier im Gottesdienst ist, sondern dass er sein Herz Christus öffnet und dass er sich als ein Teil seiner Gemeinde verstehen lernt. Ein Teil am Leib Jesu Christi. Ich denke, dass es wichtig ist, dass ich in so einen Gottesdienst nicht nur hineingehe und genauso einsam und isoliert vielleicht wieder hinausgehe, sondern dass Christus mich mit anderen Menschen und Christen verbindet. Ich denke an ein junges Ehepaar, vielleicht sind sie heute Morgen hier, spielt keine Rolle. Sie sagten, wir waren ein Vierteljahr hier im Gottesdienst und dachten, hoffentlich spricht uns mal jemand an. Ist aber nie geschehen. Und dann kam endlich so ein Seminar, damals mit Herrn Schürer, und da sind sie hingegangen und haben sich dann neu für ein Leben mit Jesus entschieden. Inzwischen leiten sie einen Jugendkreis. Da waren also Menschen, die haben gewartet, dass jemand sie anspricht, aber alle Christen, die um sie herum waren, blieben mit ihren anderen Christen im Gespräch, ohne sie anzusprechen. Umgedreht hörte ich gerade dieser Tage, dass jemand sagt, ich war jetzt erst einmal hier und da wurde ich gleich von jemand begrüßt und angesprochen. Das fand ich gut. Es wäre schön, wenn Liebe uns miteinander verbindet. Der größere Teil der Liebe ist sicher Treue, das gilt für eine Gemeinde genauso wie für die Ehe. Der kleinere Teil der Liebe ist Begeisterung. Ich denke an einen jungen Mann, von dem ich hörte, so ein junger Christ, so voller Feuer für den Herrn, was er alles tun wollte, der kam zu einem älteren Christen und zu einem Stundenbruder, wie man den in Baden-Württemberg nennt, so ein richtig gedienter Christ, viele Jahrzehnte Christsein hinter sich. Und der erzählte dem, was er alles für den Herrn tun wollte, voller Begeisterung. Und dieser ältere Christ sagte nur, lass Pfröpfle drauf, sonst verriecht's. Das heißt, lass den Korken auf der Flasche drauf, sonst verdunstet das bisschen, was da drin ist. Das heißt, sieh zu, dass du deine Begeisterung erstmal ein bisschen unter Kontrolle bringst, um wirklich beharrlich mit Jesus dann mitzuarbeiten. Ein Leben im Geist und Begeisterung ist nicht immer dasselbe, obwohl Begeisterung dazugehören kann. Die Liebe ist Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe gerade vor kurzem einen Pfarrer kennengelernt, der ein bisschen älter ist als ich. Und als er ganz jung war, wollte er gut predigen lernen. Er hat festgestellt, es gelingt mir nicht so richtig. Und da fuhr er zu einem ganz bekannten Pfarrer in die Schweiz, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, Lüthi, das ist ein Mann, der sehr gut predigen kann, auch voller Liebe und seelsorgerlicher Weisheit es tut. Und er fuhr zu ihm und fragte, wie macht man das, dass man besser predigen lernt? Und dachte, der gibt ihm jetzt irgendwelche Hinweise, wie man eine Predigt beginnt und was man da beachten muss und was man weglassen soll. Er sagte gar nichts davon. Er sagte nur, lieben Sie um Jesu Willen, lieben Sie diese Gemeinde um Jesu Willen. Und dann schickte er ihn wieder weg. Lieben Sie um Jesu Willen, lieben Sie diese Gemeinde um Jesu Willen. Ja, und dann hat er gepredigt und ich denke, dass Gott ihn gebraucht. Ich hörte von einer Frau, einer gläubigen Frau, die Jesus lieb hat, die die Bibel gut kennt, die einen Schulungskurs für evangelistische Gesprächsführung mitgemacht hat, die viele Bibelstellen auswendig gelernt hat, aber irgendwann sprach sie mit ihrem Pfarrer und sagte, wissen Sie, ich habe jetzt einen Schulungskurs mitgemacht, ich kenne die Bibel sehr gut, ich kenne viele Bibelstellen auswendig, ich bete regelmäßig, aber ich habe noch nie einen Menschen zum Glauben an Jesus geführt. Woran liegt das? Dieser Pfarrer sagte, wahrscheinlich liegt es daran, dass bisher ihre Augen trocken geblieben sind. Was meint er damit? Er meinte, sie haben die Leute eigentlich nicht richtig lieb. Sie haben um Leute noch nicht geweint, sie haben im Gebet nicht um sie gekämpft. Sie konnten ihre Liebe zu ihnen nicht ausdrücken. Und darüber hat die Frau nachgedacht und auch gebetet. Und einige Zeit später hatte sie ein Gespräch mit ihrer eigenen Schwester. In diesem Gespräch konnte sie ihre Liebe zu dieser Schwester ausdrücken und ihr auch sagen, wie wichtig es ihr wäre, dass diese Schwester auch mit Jesus lebt. Und das hat diese Schwester getan und angenommen. Liebe bedeutet auch, gebeugt zu sein. Ein Apfelbaum, der viele Äpfel hat, dessen Äste hängen ziemlich weit herunter. Wenn er wenig Äpfel hat, dann sind seine Äste weit nach oben aufgerichtet. Ein Auto, das leer ist, macht am meisten Lärm. Ein Auto, das leer ist, macht am meisten Lärm. Wenn es beladen ist, liegt es tiefer auf der Straße. Ich habe überlegt, was wohl die größten Feinde des Christseins sind oder sein können. Es gibt viele davon. Die größten Feinde der Liebe. Ich denke, der größte Feind ist Gleichgültigkeit und Anspruchsdenken. Entschuldigung, könnt ihr das bitte ganz einstellen? Ich denke, der größte Feind der Liebe ist Gleichgültigkeit und Anspruchsdenken. Dass man einfach neben dem anderen bleibt, dass man ihn gar nicht sieht, dass er einem gleichgültig ist. Und dann durch Anspruchsdenken, eigentlich müssten sich doch die Leute um mich kümmern. Da müsste jemand da sein, der freundlich mit mir umgeht. Ich war entsetzt, als ich dieser Tage in der Zeitung las, dass jeder Bundesbürger mindestens 9.000 Mark Staatsverschuldung auf seinem Kopf trägt. Das heißt, für uns als Familie mit 5 Köpfen hieße das, dass wir 45.000 Mark Staatsverschuldung hinter uns haben. Das ist eine Folge unseres Anspruchsdenkens. Da sollte jemand sein, der etwas für mich tut, vielleicht auch über sein Vermögen hin etwas für mich tut, aber dieses Anspruchsdenken führt eigentlich zum Ruin. Und das Anspruchsdenken in einer Gemeinde führt auch zum Ruin. Liebe ist nicht von diesem Stamm nimm, sondern eigentlich von diesem Stamm gib. Sie fließt über, weil sie von Jesus kommt. Und da ist es sicher auch wichtig, dass ich einen anderen kennenlerne. Vor kurzem sprachen wir in einem Jugendkreis und da sagte jemand ganz offen, das Einzige, was ich von dir weiß, ist, dass du Fahrrad fährst. So nicht so viel. Das Einzige, was ich von dir weiß, ist, dass du die Freundin von dem Sohn so bist. Auch nicht so viel. Ich denke, dass es wichtig ist, einander ein Stück weit besser kennenzulernen und dann auch den anderen mehr zu entdecken. Ich habe so einen kleinen Sehtest für Sie mitgebracht. Wie viele Quadrate sehen Sie da drauf? Sieht jemand mehr? 17, ist schön. Jemand noch mehr? 21, oh, es werden immer mehr. Eins kann man auch sehen, ja. Sie können lange drüber nachdenken, Sie können es zu Hause immer aufmalen, 16 Quadrate so. Insgesamt sind es 30. Ich will nur kurz andeuten, manche werden es mitkriegen, manche nicht. Es sind einmal 16, die jeder sieht. Und dann gibt es hier oben immer solche vier, die bilden ein Quadrat. Und die nächsten vier und dann nochmal, das sind schon mal drei oben und drei unten, sind wieder sechs. 16, 6 macht schon 22. Und dann gibt es hier in der Mitte nochmal das gleiche, wieder drei. Dann haben wir schon 25. Und dann gibt es noch große Quadrate, hier so ein großes. Und da ein großes und das gibt es unten auch, sind nochmal vier, sind schon 29. Und dann natürlich das ganz große außenrum ist wieder ein Quadrat. Nochmal eins, gibt 30. Das heißt, Sie sehen hier eigentlich 30 Quadrate. Aber das entdeckt man erst, wenn man näher hinsieht. Und bei uns als Personen geht es vielleicht ganz ähnlich, dass wir zunächst mal nur so die 16 entdecken. So das, was man äußerlich sieht, aha, der fährt Rad und hat blonde Haare. Schön. Aber dann kann man ihn ein bisschen besser kennenlernen und noch ein paar mehr von seinen Feinheiten entdecken und herausbekommen, was wirklich dahinter steht. Und ich denke, dass Jesus uns vielleicht auch da die Augen öffnet, um uns besser kennenzulernen. Wenn wir uns besser kennenlernen, können wir auch besser miteinander sprechen. Ich finde, in einer Gemeinde ist wichtig, dass wir es lernen, uns gegenseitig zu ermahnen. Das ist sicher wichtig. Hier steht ja auch liebet einander gegenseitig. Ermahnen ist auch ein Stück der Liebe, dass ich einem anderen etwas sagen kann, was ich eigentlich nur einem Freund sagen kann, ohne dass er sauer wird. Und manche Dinge, auch in so einer Gemeinde, werden als Vorwurf geäußert. Und als Vorwurf sind sie falsch, die als Ermahnung richtig wären. Denn dieser Vorwurf bringt ja immer eine Ablehnung mit sich. Wenn mir jemand was vorwirft, lehne ich das grundsätzlich zunächst ab. Ich denke zwar darüber nach, aber erst lehne ich es ab. Während wenn ich ermahnt werde und das in einer guten Weise geschieht, dann werde ich viel eher darüber nachdenken und vielleicht bereit sein, das aufzugreifen, zumindest teilweise. Wir lernen eigentlich nur in einer Atmosphäre des Vertrauens, und dazu gehört auch, dass wir uns gegenseitig Dinge sagen können, die wichtig sind. Jemand sagte, dass wir uns einer neuen Eiszeit nähern, und zwar einer neuen Eiszeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Ich habe da noch so ein Schlagwort hinten dran gehängt. Die Isolation nimmt zu durch die Zunahme von Kommunikationssystemen. Menschen werden isolierter durch die Zunahme von Kommunikationssystemen. In absehbarer Zukunft braucht man nicht mehr aus dem Haus zu gehen, wenn man von der Bank Geld abheben will. Man kann das über seinen Bildschirmtext laufen lassen. Man braucht als Firmenchef nicht mehr einen anderen Firmenchef aufzusuchen. Man schaltet einige Bildschirme parallel und kann seine Firmenkonferenz in seinem eigenen Büro vollziehen. Man braucht das Haus nicht mehr so oft zu verlassen, weil man alles elektronisch zu Hause erledigen kann. Jugendliche spielen heute schon oft nicht mehr mit einem anderen Partner, sondern mit ihrem eigenen Elektronikspielzeug, mit sich selbst, ganz isoliert. Wir nähern uns einer neuen Eiszeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Dazu meine ich, dass 100.000 Scheidungen pro Jahr diese Not auch verdeutlichen. Junge Leute haben heute fast nicht mehr den Mut zu heiraten, weil sie diese verbindliche Liebe in einer Ehe fürchten. Auch da ist diese Isolation ganz stark. Und dagegen setzt Jesus diesen Auftrag, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Alle Menschen haben eigentlich Sehnsucht nach Liebe. Und es wäre gut auch für uns als Christen, wenn wir zum Beispiel 1. Korinther 13, was ich vorhin vorgelesen habe, für uns persönlich und für uns als Gemeinde öfters einmal durchbeten. Als wir sagen, Herr, hier steht, die Liebe ist langmütig, hilf doch, dass das sich bei mir entwickelt. Die Liebe ist gütig, das heißt, die fischt nicht die negativen Dinge heraus, sondern versucht, soweit immer möglich, das Positive in den Blick zu bekommen. Hilf mir dazu und hilf uns als Gemeinde dazu. Ich denke, das ist wichtig, denn Liebe und Freundschaft werden keinem als Geschenk so freihaus geliefert. Sondern wir müssen etwas dafür tun. Und ein wesentlicher Punkt ist der, dass wir dafür beten, aber auch, dass wir überlegen, was könnte eigentlich dem anderen Freude bereiten. Zu Liebe gehört sicher ein ganzes Stück Fantasie dazu und auch Ausdauer. Ausdauer bedeutet auch, über Fehler hinwegzukommen. Jemand sagte, wenn du einen großen Garten hast, dann leg dir dort einen großen Friedhof an, wo du alle die Fehler deiner Freunde beerdigst. Denn wenn ich die Fehler meiner Freunde nicht durch Vergebung beerdige, dann werde ich mich ärgern. Und Ärger ist immer eine Einladung an den Teufel. Immer wenn ich mich ärgere, ist das eine Einladung an den Teufel in meinem Leben. Das heißt, zur Liebe gehört unbedingt die Vergebung dazu. Und auch die Fürbitte. In der Bibel steht über den Hiob, viele haben was von ihm gelesen, es war so ein Mann, der großes Elend durchzumachen hatte und dann kam drei, später noch ein vierter Freund und haben ihn getröstet mit ihren dummen Ratschlägen. Sie haben ihm theologische Vorhaltungen gemacht, die jenseits all dessen waren, was er gebrauchen konnte. Und dann heißt es am Ende von diesem Buch Hiob, der Herr wandte Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Der Herr wandte Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Das heißt, als er für diese leidigen Tröster gebetet hat, wurde sein eigenes Schicksal verändert. Vielleicht hast du auch solche Freunde wie der Hiob, das weiß ich nicht. Der Herr wandte Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Mir ist klar, dass Liebe und Erkenntnis weit auseinanderklaffen können und dass das vielleicht auch in meinem Leben ein Stück weit geschieht, auch in der Gemeinde. Aber Jesus kann uns helfen, dass Liebe und Erkenntnis näher zusammenkommen, sodass sie wirklich Macht bekommen und auch weiterführen. Manchmal sind wir zu taktvoll, um Kontakt aufzubauen. Dass wir einfach zu höflich sind, um auf jemanden zuzugehen, weil wir gar nichts haben. Worüber soll ich mit ihm sprechen? Aber ich könnte mich ihm ja vorstellen, ihn mal fragen, wie er eigentlich heißt, wo er herkommt und was ihn so interessiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Jesus uns Gelegenheit gibt zur Liebe, zur Freundlichkeit, vielleicht irgendwo auch Fantasie einzusetzen. Vielleicht mit dem Telefon, vielleicht auch jemand etwas zu helfen, sei es beim Essen oder beim Umzug, jemand einzuladen, für jemand intensiv zu beten. Wenn wir uns von der Liebe Gottes bestimmen lassen, leben wir mit ewigen Werten. Wenn wir uns von der Liebe Gottes bestimmen lassen, leben wir mit ewigen Werten, denn die Liebe ist das Einzige, was nicht aufhört. 1. Korinther 13, die Liebe hört nie auf. Alles andere wird aufhören, aber die Liebe hört nicht auf. Wenn wir uns davon bestimmen lassen, leben wir mit ewigen Werten. Ich fand es schön, in einer englischen Übersetzung dieser Stelle hieß es, Love never gives up. Die Liebe gibt nie auf. Das wäre dann eine Auslegung, sie hört nie auf und sie gibt nie auf. Und es wäre schön, wenn Jesus uns hilft, beides zu lernen. Ich hatte am Anfang gefragt, was ist die größte Macht? Die größte Macht ist die Liebe. Und die Frage ist, ob wir darum beten wollen, dass diese Liebe in uns Raum findet und dass sie aus unserem Leben herausfließt. Gerade wenn wir sehen, dass dieser gerade Stab der Liebe in der Bibel neben dem krummen Stab unseres Lebens eine ziemliche Differenz ergibt, gerade dann ist es sicher wichtig, zu beten, dass diese Liebe nicht nur in unserem Leben ist durch Jesus, sondern auch aus diesem Leben herauskommt. Und es wäre schön, wenn viele intensiv und anhaltend dafür mitbeten. Herr Jesus Christus, hab Dank für dein eigenes Beispiel, dass du sagst, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Hilf du, dass diese Liebe durch unser Leben hindurchgeht und die erreicht, die du lieben möchtest. Du weißt, was das für jeden von uns bedeutet, auch welche Kämpfe damit vielleicht verbunden sind. Danke, dass du der Sieger bist und dass die Liebe nie aufhört. Amen.